SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Jutta Kaiser. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Bei Geld, Markt, Meinung geht's heute um Werbung mit Werten und die Frage, geht's um Moral oder um Geld? Um das herauszufinden, sprechen wir mit Menschen, die nicht den klassischen Schönheitsidealen entsprechen, aber in der Werbung arbeiten. Wir fragen eine Kampagnenmacherin, wie ihre Agentur vorgeht und lassen einen Experten einschätzen, ob Firmen umdenken oder nur Geld mit uns als Kunden verdienen wollen. SWR-Reporter Andreas Kriesam hat eine Frau getroffen, die da mittendrin steckt, als Model für große Größen und als Fotografin.
Okay, Kopf wieder ein bisschen runter. Sehr schön.
Fotoshooting im kleinen Wohnzimmer von Silvana Denker in Höfels an der Sieggans im Norden von Rheinland-Pfalz. Sie gibt lockere Anweisungen und Tipps. Tanja Hellmich genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Eigentlich erstaunlich, denn sie hat eine schwierige Operation hinter sich. Mit 32 hatte sie Brustkrebs, beide Brüste sind weg. Sie habe sich bewusst für oben ohne entschieden, lächelt sie tapfer.
Wenn man den Krebs hat, dann will man den einfach nur loswerden. Und man denkt nicht wirklich drüber nach, wie ich dann aussehe oder wie es mir dann geht. Ich wollte es einfach nur weghaben. Eigentlich sind die Brüste dann einfach nur noch störend. Und es war gar nicht schlimm. Erst ein Jahr später fing es an, dass ich dann drüber nachgedacht habe, wie ich denn mich noch als Frau fühlen kann, wenn ich eigentlich gar keine Brust mehr habe.
Die 36-jährige Fotografin Silvana Denker nickt zustimmend. Sie kann die Selbstzweifel von Tanja gut nachempfinden, weil sie auch viele hatte. Schon als Kind wurde sie gemobbt, war überzeugt, sie habe irgendetwas falsch gemacht. Als dann einschneidende Erlebnisse wie Operationen oder der Tod lieber Menschen dazukamen, fing Silvana an, übermäßig zu essen. Bis zu 130 Kilogramm brachte sie auf die Waage, dann trieb sie extrem viel Sport, nahm 20, 30 Kilo ab, um dann wieder in die nächste Fressattacke zu fallen und alles von vorne zu erleben. Sie raffte sich aber auf.
Ich habe dann aus Jux mich bei einem Model-Contest für große Größen angemeldet. Damals trug ich auch 42, 44. Ja, und dann bin ich prompt im Finale gelandet. Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe dann zwar letztendlich nicht gewonnen, bin dann aber von meiner ersten Agentur unter Vertrag genommen worden. Und ein paar Monate später stand ich in Los Angeles und habe ein Fotoshooting gehabt. Also total verrückt.
Silvana stellte die gängigen Schönheitsideale immer mehr in Frage. So wie die Body-Positivity-Szene, eine Bewegung, die in den USA aufgekommen war. Warum sollen dicke, narbengezeichnete Menschen nicht auch schön sein? Die Idee zu ihrer Kampagne Body Love war geboren. Plötzlich war die junge Frau selbst Aktivistin. Sie brachte Menschen in Fußgängerzonen dazu, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen und sich in dicken schwarzen Lettern Body Love auf den Bauch malen und fotografieren zu lassen. Anfangs in Siegen, dann wurde sie von überall angefragt.
Ich bin 4 Jahre damit durch die Welt gereist, also bis hin nach New York, Niagarafälle, Bilder vom Eiffelturm, insgesamt 37 Städte. Das war tatsächlich auch für mich so ein bisschen Therapie. Nicht nur, dass ich damit anderen Menschen geholfen habe, sondern auch mir selber.
Heute ist sie mit sich komplett im Reinen. Die Arbeit als Plus-Size-Model und Fotografin, die vielen positiven Feedbacks hätten ihr viel gegeben, beteuert Silvana. Auch als Coach in einer Fernsehsendung wurde sie schon gebucht und ihre Botschaft, diese positive Ausstrahlung gegen alle Trends zu sich selbst zu stehen, will sie mit ihren Aktivitäten weitergeben.
Feiert euch, feiert euren Körper, seid stolz. Ihr habt nur den einen. Es gibt eine Designerin, die sagt immer so schön, inszenieren statt kaschieren. Und das trifft auch auf meine Fotos zu.
Die haben Silvana Denker viel Respekt eingebracht, den von Tanja Hellmich sowieso, denn die beiden verbindet mittlerweile eine tiefe Freundschaft. Mehrere Shootings haben sie schon zusammen gemacht und Tanja Hellmich sagt, dadurch habe sie ihr Selbstbewusstsein zurückgewonnen.
Die Fotos sind immer noch total schön anzugucken, die hängen auch plakativ in der Wohnung. Es sieht sie jeder, der reinkommt und das soll er auch. Das war schon ein Schritt in die richtige Richtung, um mich trotzdem noch als Frau zu fühlen und das einfach auch zu sehen. Das ist was anderes, wenn dir das jeder sagt und dann kannst du es aber plötzlich selber sehen einfach. Auf den Fotos selber sehen, wie sehe ich aus ohne Brüste und das sieht gut aus.
Model und Fotografin Silvana Denker hat schon vielen Menschen geholfen. Sie sieht sich als Aktivistin der Body Positivity Bewegung. Und deren Botschaften waren mit die ersten, die auch in die Werbung eingezogen sind. Die Marke Dove für Körperpflegeprodukte gilt als Vorreiter. 2004 startete das Unternehmen die Kampagne Wahre Schönheit geht tiefer. Dove suchte Frauen mit einer besonderen Lebensgeschichte. 18 wurden ausgewählt, ohne dass das Unternehmen wusste, wie sie aussehen. Und diese Frauen waren dann in Werbespots und auf Plakaten in Unterwäsche zu sehen. Aber Dove ist nicht das einzige Beispiel für Unternehmen, die moralische Werte in ihre Werbung einfließen lassen. Und es geht dabei um viel mehr als ein gutes Körpergefühl, zum Beispiel um Diversität, um Inklusion und einfach darum, Ausschnitte aus dem Alltag von allen möglichen Menschen zu zeigen. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion stellt Beispiele vor.
Der Körperpflegehersteller Nivea.
Generationen von Familien schwören auf die Nivea-Creme. Eigentlich ist die Dose Nivea Blau, was sogar weltweit als Farbmarke geschützt ist. Das Unternehmen hat aber zusätzlich eine Version in Regenbogenfarben auf den Markt gebracht. Passend zur Initiative für mehr Miteinander, die für eine tolerante, offene Gesellschaft wirbt. In der Werbung tritt unter anderem Drag Queen Olivia Jones auf, aber auch Unbekannte, darunter schwul-lesbische Paare, Menschen mit Tattoos und verschiedenen Hautfarben.
Der Rasiererhersteller Gillette.
In der Werbung für den Frauenrasierer Venus waren lange Zeit Topmodels zu sehen, mit langen, schlanken Beinen, makelloser Haut und ohne sichtbare Körperhaare. Mittlerweile ist Gillette davon weggekommen. Das Unternehmen wirkt mit dem Slogan My Skin, My Way, also meine Haut, mein Weg. Echte Frauen rasieren echte Haare von echten Körpern.
Der Kinderspielzeugproduzent Mattel.
Die klassische Barbie mit blonden Haaren, blauen Augen und vollkommen unrealistischen Proportionen. Dafür musste Mattel viel Kritik einstecken. Mittlerweile setzt der Hersteller aber auf mehr Vielfalt. Es gibt Barbie mit Glatze, Ken mit langen Haaren, Puppen mit Prothese in verschiedenen Hautfarben und zumindest mit etwas mehr Kurven. Mattel scheint teils auch mit Rollenklischees aufräumen zu wollen, zum Beispiel mit der Astronauten-Barbie.
Das Internetvergleichsportal Check24.
Hier dreht sich die Werbung um Ausschnitte aus dem scheinbar normalen Leben im Stil amerikanischer Fernsehserien und mit Augenzwinkern. Stichwort die Check24-Familie. Es gibt mal Streit oder die Nachbarn nerven, Papa hat ein Bäuchlein und die Kinder verhalten sich, wie Teenager das manchmal tun. Aber am Ende sind alle glücklich.
Der Hautpflegeproduzent Olay.
Früher hieß die Marke in Deutschland Oil of Olas. In der Werbung wurde versprochen, die Produkte ließen die Haut jung aussehen. Heute transportiert Olay eine andere Botschaft: starke Haut, starke Frauen. Werbefigur ist die Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Christina Vogel, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Sie sagt, wenn wir uns in unserer Haut wohlfühlen, können wir Großartiges leisten.
Es gibt viele Unternehmen, die mit Werten Werbung machen für ihre Produkte und Dienstleistungen. Vielleicht fallen Ihnen noch mehr Beispiele ein oder Sie entdecken welche, wenn Sie spazieren gehen und Plakate sehen. Aber stehen die Firmen wirklich dahinter oder sind sie einfach schlau und greifen den Wertewandel in der Gesellschaft auf, um Geld zu verdienen? Thorsten Weber ist Professor für Nachhaltigkeitsmanagement an der CBS International Business School in Mainz und Köln und er beschäftigt sich auch mit Marketingstrategien von Unternehmen. Hallo Herr Weber, immer mehr Firmen werben mit Body Positivity, Diversität, Inklusion. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Trend in der Gesellschaft und Unternehmen versuchen dadurch eine Art Sympathie durch Nähe zu erzielen. So ganz im Sinne von, dass der Verbraucher denkt, ach schau mal, das sind ja eigentlich Menschen wie du und ich und das ist dem Menschen halt sehr nah. Dadurch wird halt eine Identifikation und Sympathie erzielt.
Und stehen die Firmen da wirklich dahinter oder geht es auch manchmal einfach nur ums Image?
Ich glaube, das ist beides zu beobachten. Zum einen geht es sicher oft nur darum, ein positives Image zu erzielen. Zum anderen ist es so, dass halt nachhaltige Werte kreiert werden. Und Kommunikation und Werbung ist ja eigentlich ein Teil, sich selber als Unternehmen auch auszudrücken, also ein Teil der Identität. Und dementsprechend wird das dann durch die Werbung transportiert. Also viele Unternehmen stehen sicherlich auch dahinter.
Und gibt es jetzt für den Kunden irgendwie eine Chance, wie er das rausfindet oder sie? Ist das echt oder ist es nicht echt?
Ich glaube, auf den ersten Blick ist es teilweise nicht direkt zu bewerten für den Kunden. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich ein bisschen zu informieren, aufgrund der Tatsache, dass wir in einer digitalen Welt leben, Social-Media-Kanäle, das Internet und es gibt gewisse Plattformen, auch wie zum Beispiel Utopia oder labelonline.de, wo man mal nachschauen kann, ob sozial-ökologische Aktivitäten oder welche dort betrieben werden und wie echt und ehrlich sie sind. Aber ich glaube, unterm Strich muss man halt schauen, dass man es bis ins letzte Detail nicht bewerten kann. Die Gefahr des Blue- oder Greenwashing ist sicher immer gegeben. Das heißt ja, eine moralische Aufladung eines Produktes oder einer Marke. Ich glaube aber auch, dass in der heutigen Zeit viele Unternehmen sich das nicht mehr wirklich erlauben können, nicht dahinter zu stehen, weil es halt auch sehr schnell auffällt und dementsprechend die Marke dadurch Schaden nehmen kann.
Wann ist denn Werben mit Werten erfolgreich? Woran kann man das messen?
Ich glaube, es ist erfolgreich, wenn man sich an der eigenen Identität zunächst mal orientiert, wenn es sehr transparent gestaltet ist, wenn es ernst gemeint ist und am Ende des Tages vielleicht auch Einblicke in die Erfolge gibt, also soziale oder ökologische Wirkung auch nachher wirklich nachweisen kann. Passt es auch letztendlich zur Marke? Passt es zum Produkt? Das sind halt Dinge, die Erfolgsfaktoren ausmachen. Also inwieweit ist das moralische Thema weit weg von dem Produkt oder der Produktart? Und wenn es zu weit weg ist von dieser Produktart, dann wirkt es nicht sehr glaubwürdig und auch nicht sehr authentisch.
Haben Sie da mal ein Beispiel, wo es eben nicht funktioniert hat?
Ich glaube, beim Beispiel Krombacher ist es nicht ganz eindeutig, ob es funktioniert hat oder nicht. Das war die damalige Aufforstungsaktion im Regenwald, also eine Wiederaufforstung, bei jedem Kauf eines Kasten Biers. Ich glaube, im medialen Kontext, gesellschaftlichen Kontext war das nicht wirklich erfolgreich, weil viele Menschen Krombacher nachgesagt haben, man mache es nur aus Profitgründen. Auf der anderen Seite war Krombacher ökonomisch, monetär relativ erfolgreich dadurch unter anderem. Und dadurch hat man sicher auch eine Art Pionierrolle in Deutschland gehabt und hat sich einen Anstoß geliefert für viele weitere positivere oder passendere Aktionen.
Da sind dann viele auch quasi mit dazugekommen oder haben das auch ausprobiert. Würden Sie denn sagen, in der Zukunft ist Werbung mit Werten noch wichtiger?
Ich gehe fest davon aus, dass es so ist, weil ich aktuell beobachte, dass sehr viele Unternehmen versuchen, prosoziale, nachhaltige Werte in der Unternehmenskultur zu implementieren. Man versucht, Visionen aufzuerlegen, also quasi eigene Leitlinien zu geben. Und die Werbung und die Kommunikation ist ja nachher eigentlich nur ein Ausdruck dessen, was ein Unternehmen ausmacht. Und deswegen glaube ich auch, dass es zukünftig noch mehr zu beobachten ist.
Und trotzdem gibt es jetzt ja auf der anderen Seite auch ganz viel Werbung mit bearbeiteten Hochglanzfotos, mit den scheinbar perfekten Models, die Zeitschriften mit Artikeln zum Abnehmen, zum Falten wegbekommen, die gehen wirklich gut. Sind das denn einfach dann unterschiedliche Zielgruppen?
Ja, ich denke, dass bei Teenagern, die oftmals noch in der Selbstfindungsphase sind, wo es viel um Kosmetik geht oder Textilien und Mode, da geht es wahrscheinlich sehr stark noch weiterhin in diese ästhetischeren Bilder rein. Und das sieht man ja beispielsweise auf Kanälen wie Instagram oder TikTok, wo das auch sehr präsent ist. Und dementsprechend ist es eine klassische Zielgruppenspezifik. Ja.
Würden Sie sagen, das eine ist jetzt besser als das andere?
Ich glaube nicht, dass man von besser oder schlechter sprechen kann. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Marketingzielen und gesellschaftlichen Zielen. Also aus Marketing-Sicht kann man da, glaube ich, sagen, dass auch eine ästhetischere Werbung mit perfekten Models irgendwo eine gewisse Wirkung hat. Imagewirkung, Kommunikationswirkung, dementsprechend sicher etwas Gutes für ein Unternehmen ist, um den Absatz zu steigern. Für unsere Gesellschaft ist aber sicher, und das, glaube ich, ist auch gerade der Trend, das Thema Moral, Normalität, prosoziales Denken, das, was wir brauchen und das immer mehr in der Werbung auch tatsächlich durch Unternehmen angestoßen wird.
Nachhaltigkeitsprofessor Thorsten Weber war das. Vielen Dank für die Einschätzungen und wir nehmen mit, es gibt Unternehmen, die Werbung mit Werten machen, einfach aus Imagegründen. Viele Firmen stehen aber dahinter, weil das sonst schnell auffällt und sie unglaubwürdig macht. Aber unabhängig davon, was die Unternehmen antreibt, sie schaffen einen neuen Markt für Talente und Persönlichkeiten, die früher kaum als Werbefiguren gefragt waren. Denn wer mit Vielfalt werben will, muss andere Models finden als die klassischen Schönheiten, wenn man sie so nennen will. Stattdessen werden Frauen und Männer gebraucht, die selbst vielleicht sagen würden, ich bin doch kein Model, ich bin viel zu normal oder ich falle zu sehr auf, zum Beispiel durch Tattoos, Narben oder eine Behinderung. Dabei ist ein außergewöhnlicher Look auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt Modelagenturen, die genau das vermarkten. SWR-Reporter Wolfgang Brauer stellt zwei Menschen vor, die unter Vertrag sind.
Resi Herold ist Altenpflegerin aus Leidenschaft. Sie betreut demente Menschen. Die sehen in ihr die Enkelin, denn die 26-Jährige ist nur 1,20 groß. Ein Arbeitskollege meldete sie vor 4 Jahren ohne ihr Wissen bei der Agentur Misfit Models an. Auf Deutsch heißt das so viel wie Außenseitermodels. Und sie wurde genommen.
Ganz ehrlich, wenn mir einer gesagt hätte vor ein paar Jahren, dass ich mal als Model arbeite, ich hätte ihn für verrückt erklärt.
Ihrer Familie erzählte Resi Herold erstmal nichts davon und die Modelkarriere kam auch eher schleppend in Gang. Es dauerte knapp ein Jahr bis zum ersten Auftrag, aber dann kam immer mehr dazu.
Und dann kam ein großer Auftrag und zwar für mich das Highlight. Ich bin von Levi's gebucht worden und ihre neue Kollektion präsentiert. Dann, denke ich, haben sie nicht erwartet, ein kleinwüchsiges Model zu sehen, weil die Reaktion, die war ein Jubel, ein Applaus und es war ein unbeschreibliches Gefühl, dort den Laufsteg entlang zu gehen.
Ihr Auftritt als Misfit-Model habe auch dem Jeanshersteller etwas gebracht.
Ich denke, dass die außergewöhnlichen Models einen viel höheren Wiedererkennungswert haben, dass sie viel wertvoller für die Werbung sind, denn mit einem Produkt will man im Kopf bleiben.
Für die kleine selbstbewusste Frau geht es aber nicht darum, im Rampenlicht zu stehen. Sie hat eine Botschaft.
Ich möchte für mehr Toleranz und für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Ich möchte zeigen, dass jeder schön sein kann, egal welche Maße er hat. Je mehr diese Leute in den Medien sind, umso weniger wird geschaut, umso weniger wird blöd geredet, umso normaler sind sie in unserer Gesellschaft.
Wegen Corona gab es für Resi Herold im vergangenen Jahr nur wenige Aufträge. Sie hofft, dass sie nach der Pandemie wieder mehr als Model gebucht wird. Aber es wird ein Nebenjob bleiben.
Im Altenheim verdiene ich mein täglich Brot und ich sag mal, die Modelarbeit sind so die Zuckerchen.
So wie für Niklas Perret. Mit Aufträgen wird der 36-Jährige, der nur noch ein Bein hat, nicht überhäuft. Mit 20 wurde ein Tumor in seinem Becken entdeckt. Nach mehreren erfolglosen Operationen entschied er sich bewusst für die Amputation. Auch auf einem Bein steht er voll im Leben, lässt sich nicht einschränken. Im Hauptjob arbeitet er in einer Münchner Kletterhalle, ist sogar Mitglied in der Nationalmannschaft.
Ich finde es wichtig, auch nach außen hin so aufzutreten und mich nicht zu verstecken und kriege immer nur positives Feedback.
Weil er anfangs sehr offensiv mit seinem Handicap umging, bewarb er sich auch bei Misfit Models.
Gerade so in der Anfangszeit haben wir viele Shootings, wo ich auch dann die Prothese mit dabei hatte und die wurde dann schon so dezent in den Vordergrund gerückt oder an eins kann ich mich noch erinnern. Da ging es im Endeffekt um Arbeitsunfälle und da wurde das natürlich auch so in den Vordergrund gehoben, dass man immer schön auf der Arbeit aufpassen soll und sowas. Sonst geht's dir nachher wie dem Mann auf dem Bild.
Werbefigur um jeden Preis will Niklas Perret aber auch nicht sein. Bei seinen Aufträgen ist er wählerisch und lehnt zweifelhafte Angebote ab. Zum Beispiel Anfragen vom Privatfernsehen für Kuppelshows.
Eins war, glaube ich, damals so Love Island oder irgendwie sowas, wo man dann auch irgendwie nackt auf so einer Insel wäre, Adam und Eva mäßig. Und dann muss man irgendwie so Dating-Sachen mitmachen. Und total plakativ und das hat mich alles nie angesprochen.
Denn mit seinem Anderssein will der beinamputierte Niklas Perret nicht vorgeführt werden.
Ja, das wäre dann so eine Instrumentalisierung. Möglichst reißerisch einfach. Im privaten Fernsehen geht es einfach um Zuschauerquoten. Und je spektakulärer und außergewöhnlicher dann irgendwas ist, desto besser für die Zahlen. Und da als Instrument einfach nur verwendet zu werden, um dieses Ziel zu erreichen und nicht um irgendeine sinnvolle Botschaft zu übermitteln, da ist mir meine Zeit zu wertvoll.
Niklas, dem ein Bein amputiert wurde, und Resi, 1,20 Meter groß. Zwei Menschen, die anders aussehen als viele und die neben ihren Hauptjobs ab und zu modeln. Aber manchmal kommen auch Angebote, die Models als unseriös ablehnen. Denn Themen wie Body Positivity, Diversität und Inklusion sind auch sensible Themen. Werbekampagnenmacher brauchen Fingerspitzengefühl, sie müssen eine glaubwürdige Geschichte erzählen und den richtigen Ton treffen. Werte in der Werbung sind das Spezialgebiet von Catherine Gaudry von der Werbeagentur Scholz & Friends aus Hamburg. Frau Gaudry, schön, dass Sie uns Einblicke geben, wie die Werbebranche arbeitet. Was kann denn alles schiefgehen bei einer Werbung?
Werbung basiert im Kern immer auf Kommunikation. Daher kann man eigentlich dabei genauso zu Missverständnissen kommen, als in der zwischenmenschlichen Kommunikation allgemein natürlich. Ich kann ein Beispiel nennen von einem Werbespot, zum Beispiel eines Autoherstellers, der in den USA während dem Super Bowl gelaufen ist. Der Spot erzählt die wahre Geschichte von einer Mutter, die ein Baby mit einer Behinderung adoptiert. Ja, aus diesem Baby wird dann eine Olympiasportlerin. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Es ist aber so, dass von einigen das kritisiert wird, weil sie da negative Stereotypen verstärkt sehen. Also dass die Mutter quasi als Retterin dargestellt wird, weil sie ein Kind mit der Behinderung adoptiert. Und sie sagen da, okay, ungewollt wird bekräftigt, dass eine Behinderung zu haben eine traurige Erfahrung ist und dass es etwas zu überwinden gilt. Das Learning dabei ist dann natürlich, okay, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Sie als Macher, Sie wollen natürlich alles unbedingt richtig machen, also keine Menschen vor den Kopf stoßen. Wie gehen Sie denn da vor? Also wie gehen Sie da ganz praktisch dran?
Man muss schauen, welche Themen sind für die Zielgruppe wichtig? Wo haben Sie vielleicht Nachteile, die der Öffentlichkeit nicht unbedingt bewusst sind? Was für Wünsche haben Sie? Und was kommt gegebenenfalls auch wirklich gar nicht gut an? Das sind alles Punkte, die bei der Entwicklung von Werbekampagnen im Vorfeld ganz genau berücksichtigt werden müssen.
Und trotzdem soll Werbung ja auch auffallen, vielleicht sogar polarisieren. Wie loten Sie denn die Grenze da aus? Wie geht das?
Das ist immer ein Zusammenspiel aus sehr genauer Recherche, Markenanalysen sowie die Einschätzung von Chancen und Risikopotenzialen im Hinblick auf die Zielsetzung. Dafür gibt es nicht wirklich ein Standardrezept, weil jede Werbekampagne und jede Anfrage von den unterschiedlichen Kunden natürlich individuell ist. Aber eigentlich macht das ja auch genau unsere Arbeit so spannend und abwechslungsreich und deswegen kann man ja auch so vielfältige Werbung sehen und machen.
In Werbung funktioniert ja oft auch irgendwie so ein bisschen das Augenzwinkern ganz gut, also der Humor. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer witzigen Werbung und dem Lustigmachen?
Na, Humor ist wichtig und Humor tut gut. Aber dabei gilt natürlich wie immer die Regel, dass es nicht auf die Kosten von einzelner Personen gehen darf. Also eine ironische Kampagne, wie zum Beispiel "Wir können alles außer Hochdeutsch", das für das Land Baden-Württemberg spielt. Da spielt man mit einem regionalen Akzent, aber nicht einzelnen Personen oder ihr Dialekt werden da lächerlich gemacht.
Okay, also nicht persönlich werden. Ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, alle Risiken auszuschalten, dass da irgendwas falsch verstanden werden könnte, von wem auch immer. Denn jeder Mensch bringt ja auch so seine eigene Geschichte und seine Interpretation mit.
Ja, als Agentur ist man immer bestrebt, Kunden die größtmögliche Sicherheit zu geben. Da kommt es so ein bisschen sehr genau darauf an, wie viel Risiko auf Kundenseite mitgetragen wird oder dann auch eben nicht.
Und dann ist es so ein bisschen Glückssache auch. Was glauben Sie denn, in welche Richtung könnte sich der Markt in Zukunft entwickeln? Werden Werte in der Werbung eher noch wichtiger oder ist das ein Trend, der sich vielleicht auch irgendwann abnutzt?
Für bestimmte Marken sind Werte schon immer wichtig gewesen und werden es auch in Zukunft bleiben. Da muss aber auch zum Markenversprechen die ganze Kommunikation passen, um nachhaltig glaubwürdig zu sein. Nicht jede Marke muss die Welt retten. Das ist aber auch okay, solange man bei ihren Versprechen gegenüber den Kundinnen glaubhaft und authentisch bleiben.
Dankeschön, Catherine Gaudry von der Werbeagentur Scholz & Friends. Sie sagt, Werbung und Werte, das passt oft zusammen, aber nicht immer. Und am Ende empfindet das wahrscheinlich jede und jeder anders. Marc Kleber aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft hat jedenfalls eine Meinung dazu.
Machen wir uns nichts vor. Werbung hat vor allem mit den Werten zu tun, die ein Unternehmen erwirtschaften will. Und dabei geht es um knallharte Interessen. Werbung vermittelt aber immer auch gesellschaftliche Werte, weil sie ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und sie kann solche Werte auch beeinflussen. Werbung greift Trends auf, verstärkt sie und trägt letzten Endes als ein Teil von Popkultur dazu bei, dass sich gesellschaftlich etwas ändern kann. Seien es Schönheitsideale, gesellschaftliche Rollen, Geschlechterverhältnisse, mehr Vielfalt oder auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Produktionsbedingungen. Und Wertmaßstäbe ändern sich. Ein Beispiel. Der Deutsche Werberat, also die Selbstkontrolle der deutschen Werbewirtschaft, zählte im ersten Halbjahr 2020 über 50% mehr Beschwerden gegen Werbung, die bestimmte Personengruppen diskriminiere. Der Grund? Die Black Lives Matter-Bewegung hat die Menschen dafür sensibler gemacht. Daran kommt auch Werbung nicht vorbei. Generell scheint der Trend zu sein, dass ethische Maßstäbe für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wichtiger werden. Unternehmen stellen sich darauf ein. Hightech-Erfindungen aus dem Silicon Valley beispielsweise machen die Welt grundsätzlich besser, das Leben leichter und natürlich alle Menschen gesünder und zufriedener. Schön wär's. Eine Kernfrage bleibt für mich: Wie groß ist die Übereinstimmung zwischen den Werten in der Werbung und den tatsächlichen Wertmaßstäben eines Unternehmens? Da heißt es aufpassen, zum Beispiel wenn Firmen sich mit sogenanntem Greenwashing ein Öko-Image geben, das keiner Prüfung standhält. Und da haben wir noch nicht über zweifelhafte Werbestrategien in sozialen Medien oder die Macht der Algorithmen gesprochen. Werbung mit Werten, ja, das geht. Und das ist gut so. Aber sie bleibt eben immer Werbung.
Ein Kommentar von Marc Kleber war das. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Es ging um Werbung mit Werten und die Frage, geht's um Moral oder um Geld? Mein Fazit ist, um beides. Das war Geld, Markt, Meinung mit Jutta Kaiser. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie sich noch einen schönen Tag.